Herzlich willkommen bei Smürek trifft, die Sendung aus Potsdam für Potsdam und die Menschen in Potsdam. Ich treffe Menschen, die hier leben, arbeiten oder leben und arbeiten. Wenn Sie Antworten suchen auf Fragen rund um die Redewendung, das schlägt mir auf den Magen, da kommt mir die Galle hoch, bei diesem Anblick dreht sich mir der Magen um oder ich rede frei von der Leber weg, dann sind Sie bei meinem heutigen Gast genau richtig, denn er ist Chefarzt im Ernst-von-Bergmann-Klinikum und zwar für Gastroenterologie, Infektiologie und Tropenmedizin. Er ist ein Mediziner, der mit Leib und Seele behandelt, aber auch gern den Kittel mal gegen den Anzug tauscht, denn er ist auch ärztlicher Direktor des Klinikums Ernst von Bergmann. Herzlich willkommen, Professor Weinke.
Ja, schönen guten Tag, Smürek.
Immerhin 7 von 10 Menschen in Deutschland leiden an einer Magen-Darm-Erkrankung. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, vielleicht kriegen wir heute Antworten. Wenn Sie das interessiert, bleiben Sie dran. Wir treffen uns heute mal in der Villa von Bergmann. Das Haus ist schön gelegen in der Berliner Vorstadt, im italienischen Stil, direkt am tiefen See, also wunderbar hier. Es hat eine Geschichte. Der berühmte Arzt Ernst von Bergmann wohnte mit seiner Familie hier. Er hat selbst nur am Wochenende hier gewohnt, weil er in der Woche in der Charité gearbeitet hat, hatte eine Wohnung in Berlin. Es war ja einer der größten Chirurgen seiner Zeit. Hat auch, glaube ich, Kaiser Friedrich III. Mal behandelt. Was bewundern Sie an ihm?
Ernst von Bergmann hat eigentlich etwas zu seiner Zeit gehabt, was heute als selbstverständlich gilt. Denn er lebte in einer Welt, wo er länderübergreifend für unterschiedliche Länder auch medizinisch tätig war. Er hat in unterschiedlichen Kriegen auch als Arzt gewirkt. Etwas, was wir heute nicht mehr unbedingt als Mediziner machen wollen natürlich. Aber er hat damit eine faszinierende Laufbahn hingelegt. Er ist 1836 im Baltikum geboren, ist dann dort auch ausgebildet worden als Mediziner, hat dann zunächst seine erste Stelle als Universitätsprofessor auch im Baltikum gehabt, ist dann später 1878 auf den Lehrstuhl der Universität Würzburg berufen worden und dort Ordinarius für Chirurgie gewesen und hat dann 4 Jahre später, also im Jahr 1882 bis zu seinem Tode 1907, diese Position als Chefarzt für Chirurgie an der Charité inne gehabt. Und er hat das gesamte Spektrum der Chirurgie der damaligen Zeit komplett abgedeckt. Er hat damit faszinierende nicht nur Entdeckungen in der Medizin mitgeschrieben und war damit ein Zeitgenosse von vielen anderen, die wir heute viel stärker auf dem Schirm haben. Paul Koch, Robert Koch, Paul Ehrlich, das waren oder Emil von Behring, das waren so seine Zeitgenossen und er hat als Chirurg seinen Mann gestanden und hat eine herausragende Medizin gemacht. Und wir schätzen ihn natürlich besonders deswegen, er hat die erste Blinddarmoperation in Potsdam durchgeführt, quasi en passant. Und das war dann auch mit der Grund, warum wir gesagt haben, der Name Bezirkskrankenhaus Potsdam hört sich so ein bisschen fade an, warum wir dann auch in Absprache mit der Familie Ernst von Bergmann es geschafft haben, diesen Namen zu übernehmen in unserer Klinik, in unseren Kliniknamen. Und deswegen nennen wir uns heute Klinikum Ernst von Bergmann.
Schön, man konnte ja unlängst so ein bisschen in die Geschichte auch mal reinschauen, in der Serie Charité, ne? Die hat sich ja auch mit der Thematik beschäftigt und Ernst von Bergmann hat da ja auch eine große Rolle gespielt, ne?
Wobei ich glaube, dass er da eher etwas unter Wert geschlagen wurde und das hängt natürlich auch von Schauspielern, von Charakteren ab, die dann solche Rollen übernehmen. Also ich halte Ernst von Bergmann für einen der bedeutendsten Mediziner seiner Zeit und insbesondere auf dem Gebiet der Chirurgie hat er so viel Innovatives und so viel Neues auf den Weg gebracht, dass wir das heute wirklich neidvoll anerkennen müssen, dass er ein exzellenter Mediziner war.
Sie sind auch ärztlicher Direktor. Was ist da alles in Ihrem Verantwortungsbereich?
Na, zunächst mal bin ich Gastroenterologe und Infektiologe. Das heißt, ich bin zuständig für Magen-Darm-Krankheiten, für Infektionskrankheiten, bin selber auch noch Tropenmediziner, habe unter anderem auch mal ein Jahr in Südamerika gearbeitet und deswegen die Tropenmedizin natürlich mitgebracht. Aber das ist das, weswegen ich eigentlich in Potsdam primär angefangen habe. Magen-Darm-Erkrankungen, das ist so das Standbein, da wird man in der Klinik wahrgenommen. Infektionen sind vielleicht so ein bisschen mehr das Spielbein, sage ich mal, wo man sagt, das macht man noch irgendwo mit. Wobei wir insbesondere schon sehr viel Wert darauf legen, dass wir auch eine eigenständige Infektionsabteilung haben. Wir machen Reiseberatungen und Ähnliches, sodass das schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Das war einmal die Grundlage und wir haben ja eine Vielzahl von Disziplinen. Wir haben 25 verschiedene Bereiche der Medizin, die wir im Klinikum Ernst von Bergmann abdecken. Und dann ist es natürlich so, dass irgendwann einer auch als ärztlicher Direktor den Kopf hinhalten muss, wenn es auch um Außendarstellung, Reputation und Ähnliches geht. Und da bin ich seit inzwischen 4 Jahren ärztlicher Direktor. Das heißt, ich habe damit auch eine gewisse Verantwortung, leite die Chefarztsitzungen und Ähnliches. Das heißt, das bedeutet einmal Kommunikation nach innen unter den Chefärzten, wobei wir das ja noch aufgeteilt haben in verschiedene Zentren, Zentrum für Innere Medizin, Zentrum für Chirurgie, Kopf-Hals-Erkrankungen und so weiter. Und bedeutet aber auch Außendarstellung. Das heißt, ein ärztlicher Direktor wird natürlich in gewisser Hinsicht auch nach außen wahrgenommen und hat die Klinik in der einen oder anderen Funktion auch nach außen zu vertreten.
Das ist eine Menge, das hört man schon in der Aufzählung. Schildern Sie uns doch mal so einen klassischen Arbeitstag. Wann klingelt Ihr Wecker?
Na, in der Regel kurz vor 6, sodass ich irgendwann so gegen 7 in der Klinik bin. Ein bisschen Anlaufzeit braucht man ja doch in der Regel, dass man sich auf den Weg macht und in der Klinik erscheint. Und dann heißt es in der Regel schon, dass die ersten Patienten gerade auch in der Endoskopie, das heißt, wir machen ja endoskopische Untersuchungen, also Darmspiegelung, Magenspiegelung, Ultraschalluntersuchungen und ähnliches, dass dann die ersten Patienten auch drin sind. Wir haben in der Regel dann eine Abteilungsbesprechung, wo die Ärzte des Bereichs zusammenkommen, wo wir zum Teil auch Röntgenbesprechungen haben, einzelne Fälle, kritische Fälle durchsprechen. Ich sag mal, dass die jüngeren Ärzte von den erfahreneren, den Oberärzten und dem Chefarzt lernen. Also das ist so die Standardroutine. Aber es gehören natürlich dann auch dazu, dass administrative Aufgaben dazukommen. Wir haben Klinikumsleitungssitzungen. Wir haben auch Absprachen, die mit der Pflege laufen müssen, mit der Pflegedienstleitung. Also das sind dann interdisziplinäre Aufgaben, wo man, Sie haben das schon nett auf den Punkt gebracht, mal den weißen Kittel dann auch mit dem Sakko vertauschen muss und dann mal in etwas förmlicherem Rahmen solche Sachen auch zu besprechen hat.
Mein heutiger Gast ist durch und durch Mediziner. Wie er zur Medizin gekommen ist, welche Erfahrungen er zum Beispiel auch im Ausland gemacht hat, was er da alles so erlebt hat, das erfahren wir nach der nächsten Musik. Und die ist auch ausgesucht von meinem Gast, Professor Thomas Weinke. Und wir hören jetzt mal was von Udo Lindenberg, ne?
Ja, gerne. Udo Lindenberg und Clouseau. Cello, ein hervorragendes Stück. Und ich finde es gerade die Kombination, es hat ja in gewisser Hinsicht was von der Verbindung Ost-West. Clouseau aus dem thüringischen Bereich, Lindenberg so als alter Rocker aus Hamburg. Und das ist ein tolles Stück.
Hören wir rein. Mein heutiger Gast ist Arzt. Er ist Chefarzt und ärztlicher Direktor im Klinikum Ernst von Bergmann, bei dem er seit 1997 arbeitet, das heißt schon über 20 Jahre. Heute ist er bei mir in der Sendung. Zmürek trifft Professor Weinke. Hallo zurück.
Ja, hallo. Guten Tag nochmal.
Sie haben 1978 begonnen zu studieren, und zwar Humanmedizin an der FU Berlin. Woher kommt Ihre Begeisterung für die Medizin?
Also in meiner Familie bin ich der erste Mediziner. Ich habe keine Vorgänger, die in diese Richtung geschlagen haben. Da waren eher handwerkliche Berufe eigentlich angesagt bei meinen Eltern, Großeltern. Aber ich habe schon in der Schule eigentlich immer eine große Begeisterung für den Umgang mit Menschen gehabt, habe gemeinsame Jugendarbeit mit vielen anderen gemacht, Zeltlager organisiert, sodass für mich eigentlich persönlich relativ rasch feststand, dass ich einen Beruf mit Menschen haben will und machen will und praktizieren will. Und da war für mich die Medizin eigentlich das Naheliegendste, wo man nicht nur Kontakt mit Menschen hat, sondern auch Menschen helfen kann, damit auch befriedigende Erlebnisse haben kann, wenn man jemanden auch mal gesund wieder nach Hause schicken kann. Und das hat sicherlich diese Berufsentscheidung ganz entscheidend geprägt und auf den Weg gebracht.
Gab es noch eine andere Leidenschaft zu der Zeit in Ihrem Leben, die sich hätte durchsetzen können?
Also Sport hat mich auch immer interessiert. Journalismus fand ich eine Zeit lang auch interessant. Aber ich habe dann eigentlich relativ rasch in der Schulzeit schon den Weg eingeschlagen, dass ich an den Wochenenden zumindest freiwillig als Krankenpflegehelfer in einer Klinik mitgearbeitet habe. Und spätestens da war der Hebel dann umgelegt. Das war so, als ich 16 war, etwa in der Größenordnung 16, 17, wo mir dann vollkommen klar war, also du willst auf alle Fälle Medizin machen und in diese Richtung soll es weitergehen.
Wenn man sich dann so für die Medizin interessiert und auch studiert, wie kommt man eigentlich so auf Spezialisierung? Also wie kommt man in Ihrem Falle zum Beispiel zur Gastroenterologie? Und warum macht man nicht Herz, also Kardiologie oder was anderes? Wie spezialisiert man sich? Weil man Magen-Darm so spannend findet, weil der Darm so lang ist? Entschuldigen Sie, die einfache Übersetzung.
Ja, gute Frage. Ich kann Ihnen nicht mal eine schlüssige Antwort darauf geben. Manchmal spielen natürlich auch Zufälle im Leben eine Rolle. Also meine Begeisterung für die Infektiologie kam relativ rasch daraus, dass ich während des Studiums, dass es mich in die Ferne gezogen hat. Ich habe Aufenthalte in Afrika gehabt. Ich habe Formulaturen in Indien gehabt. Ich bin in Südamerika gewesen, habe dann dort auch als Arzt gearbeitet, meine Doktorarbeit sogar mit einer Arbeit über Südamerika gemacht. Also das waren alles für mich sehr prägende Erlebnisse, die dann dazu geführt haben, dass mich am Anfang sehr stark auch das Thema Infektiologie interessiert hat. Ich habe dann eine Zeit lang in London an der Londoner Tropenschule auch mitgearbeitet und da über diese Kontakte noch den natürlich auch über tropenmedizinische Sachen dann weitergearbeitet. Aber irgendwann drängte es mich dann natürlich wieder an den Patienten ran und an die klinische Medizin. Und dann ist es manchmal so, dass Zufälle das Leben prägen. Und auf einmal fragte mich einer, willst du nicht da und da anfangen? Mhm. Habe ich gesagt, na, anfangen kann man ja da mal. Und na gut, dann ist ein Weg manchmal auch vorgebahnt. Ich habe mit Infektionsmedizin angefangen, bin dann aber reingerutscht auch in diese Magen-Darm-Erkrankungen. Und dann, wenn man Spaß an den Themen hat, dann hinterfragt man nicht lange, ob man nun noch 5 andere Disziplinen mitmachen will, sondern sagt, Mensch, da habe ich jetzt eine gewisse Grundkenntnis und Basis, ein Basis mir erarbeitet, so dass man dann ein solches Thema natürlich auch weitermacht. Und das Tolle, sage ich mal, an der Gastroenterologie, also an den Magen-Darm-Erkrankungen, ist, dass man diese Kombination von manuellen Fertigkeiten über die Spiegeluntersuchungen, Magen-Darm-Spiegelungen kombinieren kann mit dem Kontakt mit den Menschen. Und das finde ich eine tolle und fantastische Kombination.
Ich hatte vorhin scherzeshalber die Länge des Darms erwähnt. Wie lang ist der eigentlich?
Auch das ist individuell unterschiedlich, aber wir haben in der Regel so 1,50 Meter Dickdarm und dann 4-5 Meter Dünndarm. Also da kommt schon eine ganze Menge zusammen, wenn man das komplett untersuchen will.
Hätten wir das auch kurz besprochen, genau. Sie haben in Ihrer Laufbahn, Sie haben es gerade erlebt, auch Auslandsaufenthalte gemacht, so Formulaturen. Wollen wir nochmal kurz erklären, was das ist?
Formulatur ist eine Zeit während des Medizinstudiums, wo man aber in den klinischen Bereich, also in Krankenhäuser reinguckt und arbeitet, aber auch in Praxen. Und da habe ich eine ganze Menge, wie gesagt, im Ausland gemacht. Für mich am prägendsten waren wahrscheinlich diese Aufenthalte in Indien, aber noch länger der Aufenthalt in Südamerika, wo ich insbesondere mit der einheimischen Bevölkerung sehr engen Kontakt hatte. In Bolivien, in Südamerika, war ich zum Beispiel in einem kleinen Dorf von 3000 Einwohnern, habe dort ein Jahr lang in diesem kleinen Ort gelebt. Und das hinterlässt Spuren, denn Bolivien gilt als eines der ärmsten Länder der Welt mit einer sehr hohen Analphabetenrate. Und wenn man da nur eine kleine Spur hinterlassen kann oder auch an der einen oder anderen Stelle ein kleines Rad bewegen kann, es schafft, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, Geburten fanden dabei Kerzenlicht statt, einfach weil kein Strom da war. Es gab halt nur 4 bis 5 Stunden Elektrizität am Tag und ansonsten wurden auch in dem vermeintlichen OP bei Geburten Kerzen aufgestellt und dann wurden im Kerzenlicht die Geburten durchgeführt, wobei das ja in dem Sinne keine Erkrankung ist, sondern ein ganz normaler Vorgang. Für eine OP wurde natürlich dann auch das Notstromaggregat eingeschaltet, aber das waren dann eher die Notfälle.
Wird man da grundsätzlich demütiger, wenn man das mal erlebt hat?
Absolut. Also das kann ich nur bestätigen. Und das prägt einen für die weiteren Jahre. Also ich glaube schon, dass man damit die Nase nicht mehr so hoch trägt und dass einen das ein bisschen erdet und dass man damit auch, ich sag mal, durchaus auch den Kontakt zur Basis nicht verliert, selbst wenn man jetzt später in einer gewissen leitenden Position ist. Also insofern möchte ich diese Erfahrung nicht missen und muss auch ganz klar sagen, ich wünsche manchem, der in einer leitenden Position ist, dass er eine solche Erfahrung vielleicht auch gemacht hätte.
Wie ist es mit Dankbarkeit? Gibt es da Unterschiede oder welche Unterschiede gibt es zu den unterentwickelten Ländern, zur westeuropäischen Gesellschaft? Schätzen die Menschen das irgendwie mehr, wenn da geholfen wird, weil das ja so selten ist oder weil es vielleicht nicht selbstverständlich ist wie hier?
Na, wir haben natürlich ein sehr gut etabliertes Gesundheitssystem. Bei aller Kritik, die wir auch an unserem Gesundheitssystem immer wieder vorbringen, haben wir sicherlich eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, was auch die beste soziale Absicherung bietet im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Das weiß man umso mehr zu schätzen, wenn man ein Gesundheitssystem in Südamerika mal erlebt hat. Das Besondere, glaube ich, gerade bei dieser sehr einfachen Bevölkerung ist die Wertschätzung, die einem entgegenkommt. Und ich habe immer extrem viel Spaß und Freude gehabt an den Kontakten, wo man dann auch von den Menschen dort eingeladen wurde nach Hause, die das als fast eine Ehre empfunden haben, dass man da als Europäer dann zu ihnen kommt. Und ich empfand natürlich gerade in einem so kleinen Ort von 3000 Einwohnern eine ganz andere Herzlichkeit auch. Etwas, was uns als Mitteleuropäern ja manchmal abgeht und wo wir hier täglich muss man beschäftigt sein und einen Termin nach dem anderen und nochmal in den Kalender gucken. diese Herzlichkeit ist da einfach schon noch viel stärker verbreitet und viel stärker verinnerlicht, klar.
Wir gehen in die nächste Musik und dann nehmen wir jetzt doch mal was Lateinamerikanisches, ne?
Gerne, ja.
Was nehmen wir?
Na, da könnten wir doch zum Beispiel nehmen von Marc Anthony aus Puerto Rico, Vivir Mi Vida, mein Leben leben.
Heute ist es mal andersherum. Ich bin nicht beim Arzt, sondern der Arzt ist bei mir. Und zwar Herr Professor Weinke aus dem Klinikum Ernst von Bergmann. Herzlich willkommen zurück in meiner Sendung.
Ja, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ich da sein darf.
Wie geht eigentlich ein Arzt mit der eigenen Gesundheit um? Wie ist es bei Ihnen? Schauen Sie genauer hin, wenn es zwackt, oder lassen Sie laufen und vertrauen der Natur?
Das ist eine sehr kritische Frage. Wie gehen Mediziner mit der eigenen Gesundheit um? Natürlich lässt man da manchmal auch einiges laufen, muss ich ganz offen sagen. Ich muss aber eins betonen. Also jetzt gehe ich mal auf mein Fachgebiet. Wir propagieren ja auch Vorsorgekampagnen, gerade zum Thema Darmkrebs. Also das wäre ja der Bereich, den ich zu vertreten habe. Und da kann ich Ihnen nur klipp und klar sagen, ich habe selber in der Familie einen Großvater, der an Darmkrebs verstorben ist. Mein Vater ist an Darmkrebs erkrankt, operiert worden, lebt noch, hat das gut weggesteckt. Also insofern bin ich geprägtes Kind und habe natürlich mit Darmkrebsvorsorge aktiv selber mitgemacht, sodass ich regelmäßig alle gut 5 Jahre eine Darmspiegelung bei mir machen lasse, um da zu gucken, sind da Polypen vorhanden, kann da etwas sein, was in Richtung Entwicklung von Darmkrebs geht.
Und grundsätzlich gehen Sie selbst schnell zum Arzt, also andere Bereiche zum Beispiel?
Also ich warte auch gerne mal einen Tag ab, muss ich ganz offen sagen, habe aber dann den Vorteil, dass ich in der Klinik natürlich eine sehr gute Infrastruktur habe und dann den Fachkollegen auch mal relativ problemlos und schnell ansprechen kann, sodass für mich zumindest dann auch das Thema Wartezeit manchmal etwas entspannter entfällt oder ich den zwischen 2 Terminen in der Klinik selber reinschieben kann. Das ist dann auch ganz angenehm.
Wenn Sie dort sind, dann beim Kollegen, können Sie sich zurückhalten oder möchten Sie sich auch einen sagen, na, ich glaube, das könnte das sein?
Nein, also ich glaube, da muss man sich zurückhalten, zumindest wenn es um Fachbereiche geht, in denen man selbst nicht der Experte ist. Und ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn man immer schon mit einer vorfertigen Diagnose dahin geht. Da hat, glaube ich, keiner so richtig Spaß dran, wenn er die Diagnose schon auf dem Tisch präsentiert bekommt.
Haben Sie schon mal vor einer Untersuchung gedrückt?
Ja, ich drücke mich gerne mal vorm Zahnarzt, muss ich ganz offen gestehen. Also wenn der mit seiner Nadel kommt, da habe ich auch eine gewisse Ehrfurcht, ja.
Okay, wenn mal irgendwas ist, schauen Sie da auch mal im Netz nach, also was das sein könnte, also im Internet, wenn es aus anderen Fachgebieten kommt, informieren Sie sich davor oder sagen Sie, nee, das gehe ich einfach zum Kollegen und der soll das mal machen?
Also ich glaube, das gehört für den Mediziner eigentlich essentiell dazu, dass man auch über den eigenen Erfahrungshorizont seines Fachgebiets natürlich rechts und links guckt, was da auf der Strecke ist. Alleine schon, weil ich ja auch von Patienten angesprochen werde, was soll ich denn da machen? Und das beschränkt sich ja nicht immer nur auf dieses eigene Fach, sondern wo man dann auch in Rücksprache mit den Fachkollegen jeweils eine Rückkopplung bekommt und die reflektiert man ja oft auch auf sich selber dann.
Was sagen Sie grundsätzlich zum Internet? Heute kann man ja irgendwie alles ganz schnell googeln. Ne? Man hat irgendwas und dann kriegt man unter Umständen 34 Antworten, kann damit nicht so richtig umgehen. Was sagen Sie dazu?
Das trägt nicht immer zur Gesundung bei. Und ich würde mal fast sagen, manche Patienten sind dadurch auch stigmatisiert, dass sie einfach 20 verschiedene Antworten im Internet schon mal durchgeguckt haben. Das trägt nicht zur Beruhigung bei.
Ist die Stärke der Offline-Medizin, wenn ich sie jetzt mal so nenne, nicht auch das Vertrauen, die Präsenz, die Mediziner auch haben?
Also ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir als Ärzte müssen es schaffen, einen Patientenkontakt herzustellen und dann über ein persönliches Vertrauensverhältnis auch zu vermitteln, was medizinisch erforderlich und sinnvoll ist. Das ist der Vorteil eines persönlichen Kontakts und das kann durchs Internet definitiv nicht ersetzt werden.
Mein Gefühl ist, besonders in der Kommunikation könnte man doch in der Medizin noch einiges besser machen und gewinnen, glaube ich. Also wie spreche ich mit dem Patienten, welches Gefühl gebe ich ihm, sehe ich das richtig?
Absolut richtig, also das unterstreiche ich sofort. Da sind sicherlich auch alle Mediziner auf einem sehr unterschiedlichen Niveau. Wir kriegen zunächst mal in unserer Medizinerausbildung medizinische Fachinhalte vermittelt. Und nicht jeder ist gleich gut in der Lage zu kommunizieren. Es gibt auch da einige, die eher mundfaul sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, und andere, die da kommunikativ bessere Fähigkeiten haben. Und ich glaube wirklich, Medizin ist etwas, was vom Vertrauen zu den Patienten lebt. Und insofern versuche ich eigentlich auch immer herauszustellen, es gibt für mich noch einen Unterschied zwischen einem Mediziner, das ist jemand, der ein Studium, Medizinstudium abgeschlossen hat, und einem Arzt. Ein Arzt ist in der Lage, in einem Verhältnis zu einem Patienten zu kommunizieren und damit ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das halte ich für extrem wichtig, gerät leider heute immer mehr auch in Vergessenheit. Und wir wissen alle, dass auch die Ärzte durch Zeitdruck fast in die Ecke getrieben werden. Das spielt sich in den Praxen bei den niedergelassenen Kollegen ab, genauso wie im Krankenhaus. Und Sie wissen, dass natürlich auch ökonomische Triggermechanismen da manchmal hinterstecken, die uns da in eine gewisse Bedrulle bringen, die es uns dann nicht mehr erlaubt, mit der nötigen Zeit, die wir auch benötigen für Patienten, dann in diese Patientengespräche manchmal reinzugehen.
Das klassische Gegenbeispiel ist ja der Hausarzt, wie man ihn von früher noch kennt, der auch die Leute zu Hause besucht hat, ne? Der irgendwie auch eine Geschichte hatte zum Menschen, der wahrscheinlich auch viel besser einschätzen könnte, was hat das gerade hier für eine Bedeutung, in welchem Zusammenhang steht das?
Aber wir haben natürlich heute eine andere Mobilität von Menschen. Nicht jeder ist an dem Wohnort, wo er geboren wurde, sein ganzes Leben lang. Also insofern sind das die Hausärzte auch so, dass da ein gewisser Patientenwechsel stattfindet. Also ich will das nicht verteufeln, das ist, glaube ich, auch ganz normal. Und man kann auch zu einem Arzt, den man bisher noch nicht kannte, ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen. Aber es ist ein ganz essentieller Punkt, das möchte ich nochmal sagen. Und da müssen wir aufpassen, dass das nicht zu kurz kommt.
Nochmal zum Internet zurück oder zumindest zu den Medien. Eine andere Infoquelle ist ja auch das TV. Schauen Sie selbst Arztserien im Fernsehen?
Also ich bin jemand, der kaum Fernsehen guckt, um ehrlich zu sein. Ich nehme lieber mal ein Buch in die Hand. Insofern muss ich da etwas passen. Und ich höre immer wieder Gespräche, wie hast du denn die Sendung empfunden, und kann leider gar nicht mitreden.
Was glauben Sie, wo die Begeisterung der Menschen für solche Serien herkommt? Weil ins Krankenhaus selber gehen sie ja eigentlich nicht so gern. Aber gucken tun sie es eben.
Ich kann es Ihnen nicht erklären. Also vielleicht werden da gewisse Klischees bedient, aber muss ich passen.
Na gut, wir gehen vom TV in die Kernkompetenz des Radios, in die Musik. Was hören wir denn jetzt? Wir könnten, Sie haben ja aufgeschrieben, die Toten Hosen hören.
Ja klar, steh auf, wenn du am Boden bist, klar.
Wenn du mit dir am Ende bist.
Bei mir in der Sendung ist ein Arzt aus Leidenschaft. Er leitet in Potsdam ärztlich das Klinikum Ernst von Bergmann. Und heute ist er mit mir in der gleichnamigen Villa. Professor Weinke in der Villa Bergmann. Hallo zurück.
Ja, hallo nochmal.
Ist man eigentlich immer Arzt oder gelingt es, ihn auch abzuschalten? Also zum Beispiel bei Freunden, in der Familie. Manchmal wird man auch im Flugzeug einen Arzt benötigt. Ne?
Also ich versuche schon im Urlaub auch genügend Freizeit und freie Minuten zu haben für die Hobbys, die einem noch bleiben. Das gehört dazu. Aber ich glaube trotzdem, dass eine gewisse Grundveranlagung natürlich da drin steckt und dass man für diese Profession, für diese Leidenschaft Medizin auch lebt. Das ist schon richtig. Nichtsdestotrotz kann man als Arzt auch im Urlaub gut abschalten und seinen Hobbys durchaus nachgehen.
Wie ist das mit tragischen Schicksalen der Menschen, die bei Ihnen in der Klinik sind? Können Sie sich erlauben, dass Sie das berührt? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
Also ich als Mediziner haben wir natürlich wirklich mit existenziellen Entscheidungen, existenziellen Ängsten zu tun. Und das Thema Tod ist relativ rasch bei uns auf der Agenda. Wir haben natürlich mit bösartigen Erkrankungen zu tun. Wir sehen in anderen Bereichen der Unfallchirurgie Verunfallte, die auf der Kippe stehen zwischen Leben und Tod. Insofern ist einem so etwas nie egal. Man wird als Arzt trotzdem einen gewissen Schutzmechanismus aufbauen, dass man einmal das Professionelle, was ich in der Klinik mache, schon irgendwo versuche, in der Klinik zu lassen. Und wenn ich nach Hause komme, nicht diese Themen vor meiner Familie, vor meiner Frau, vor meinen Kindern nochmal auf den Tisch bringe. Es gibt auch mal seltene Ausnahmen, wo man doch so angefasst ist, dass man dieses Thema auch noch mit nach Hause nimmt. Aber eigentlich versuche ich schon, diese Themen in der Klinik zu lassen, was nicht heißt, dass mir das Schicksal von Personen egal ist. Ganz im Gegenteil. Wenn wir an dem Punkt wären, dass man sagt, man kümmert sich nicht intensiv und maximal um die Belange des Patienten, dann wäre man als Arzt schlecht beraten.
Was nervt Sie persönlich eher, wenn der Mensch zu viel oder zu wenig zum Arzt geht?
Ich glaube, es ist der richtige Mittelweg. Also es gibt natürlich in Anführungszeichen Mimosen, die mit jedem kleinen Wehwehchen und mit jedem kleinen Hüsterchen zum Arzt rennen und da ihre Beschwerden präsentieren. Das andere Extrem ist die, die alles bagatellisieren, sich für unverwundbar halten und dann auf einmal mit einem weit fortgeschrittenen Befund kommen. Ich glaube, man sollte einen vernünftigen Mittelweg wählen. Das heißt, wenn jemand Beschwerden hat, die neu sind, die einen anderen, stärkeren Charakter haben als das, was man bisher an Beschwerden kennt, dann muss ein Arzt aufgesucht werden. Und dann muss auch eine gründliche Klärung erfolgen, was dahinter steckt. Ich glaube aber durchaus, dass man auch nicht mit jedem Schnupfen zum Arzt gehen muss und dass man auch mal sagen kann, gut, jetzt ist mal 3 Tage vielleicht ein bisschen kürzer getreten. Damit muss man mit Bagatellerkrankungen auch nicht jeden Arzt immer belasten.
So viele Krankheiten sind ja in der letzten Zeit behandelbar geworden. Es ist ja viel geforscht worden und viel gute Dinge sind entstanden. Blinddarm, Sie haben es vorhin selber erwähnt. Bei welcher Krankheit, sagen Sie, wäre es jetzt wirklich mal Zeit, da was dagegen zu finden? Und wie wahrscheinlich ist es, dass es in den nächsten Jahren da deutliche Fortschritte gibt?
Also wir haben in der Medizin in den letzten Jahren riesige Sprünge und riesige Fortschritte gemacht. Es gibt neue Medikamente, an die früher kein Mensch zu denken glaubte. Wir können jetzt, beziehe ich es auf mein Fachgebiet, bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zum Beispiel Medikamente einsetzen, wo wir relativ punktgenau die Erkrankung zwar nicht zum Stoppen bringen, aber wo wir deutliche Heilungs- und Besserungsquoten für die Patienten erreichen können. Ein anderes Thema aus meinem Fachbereich, die Hepatitis C, die man früher sehr schwer behandeln konnte, sehr langwierig behandeln konnte, ist heute zu 100% heilbar, zwar mit einer sehr teuren Therapie, die aber von den Krankenkassen übernommen wird, wo man aber innerhalb von 3 Monaten eine fast 100%ige Heilungsrate erreicht und wo man dann einfach sagen muss, das sind Riesenfortschritte. Diese Patienten sind früher in eine chronische Hepatitis übergegangen, dann schließlich in eine Leberzirrhose, das heißt einen Leberumbau und sind dann oftmals auch an dieser chronischen Leberzirrhose, an diesem Leberumbau letztendlich auch verstorben. Also da machen wir Riesenfortschritte, auch in der Tumortherapie, bei den chirurgischen Eingriffen, was Schlüssellocheingriffe angeht. Und das ist das Tolle wiederum in einem Haus wie dem Klinikum Ernst von Bergmann. Wir haben 25 verschiedene hochspezialisierte Experten, die alle Fachrichtungen abdecken. Das ist eigentlich wie an einer Universitätsklinik, obwohl wir diesen Charakter ja nicht direkt haben. Aber wir können damit alle Bereiche adäquat abdecken. Und diese Interdisziplinarität ist natürlich auch etwas, was Spaß macht. Das heißt, wenn man in seinem Fachgebiet an eine Grenze stößt, kann man dann den Kollegen aus dem nächsten Fachgebiet bitten, Mensch, das ist doch etwas, was da reinpasst. Und diese Kooperation, die macht wirklich Spaß.
Das merkt man Ihnen noch an. Da ist wirklich der Spaß zu spüren. Das schlägt auf den Magen. Das bekannte Sprichwort habe ich eingangs schon erwähnt. Eine Frage zur Neuzeit. Wir reden ja auch heute irgendwie gern von einer Burnout-Gesellschaft. Ne? Haben Magen-Darm-Erkrankungen zugenommen? Können Sie das irgendwie lesen? Gibt es mehr Stress? Haben Sie da so eine Art Monitor, auf dem Sie das ablesen können?
Also Stress gibt sicherlich mehr. Früher lebten die Menschen schon etwas entspannter und ruhiger. Heute ist jeder getrieben und wir erleben das ja selber. Man neigt ja dazu, wenn man mit jemandem an einem Tisch sitzt, alle 5 Minuten wird spätestens das Handy rausgenommen, gecheckt, wie viel WhatsApp gekommen sind, wie viel Mails gekommen sind. Also da leben wir schon in einer Welt, die man manchmal auch kritisch hinterfragen kann. Wie weit das jedem auf den Magen schlägt, ist natürlich sehr unterschiedlich vom Charakter eines Betreffenden. Aber wir sehen schon, dass natürlich auch chronische Magenbeschwerden durchaus eher häufiger sind. Wir wissen, dass das auch mit einem Magenbakterium assoziiert ist, etwas, was man auch vor 30 Jahren überhaupt noch nicht kannte und wo wir heute gute und adäquate Behandlungsmöglichkeiten haben, dass man sich von diesem Magenbakterium auch verabschieden kann und damit dann die chronische Magenschleimhautentzündung beziehungsweise auch Magen- und Darmgeschwüre auf die Art auch adäquat verschwinden.
Also Ihre Empfehlung ist wahrscheinlich jetzt auch eine rhetorische Frage. Weniger Stress wäre schon ganz gut dann, ne?
Ja, das ist nie verkehrt, ja. Soweit es sich denn einrichten lässt.
Ja. Es gibt ja immer mehr Empfehlungen zur gesunden Ernährung, auch hunderte Arten von Diäten, besondere Rezepte, vegetarisches, veganes. Haben Sie da eine Empfehlung, wie man den Überblick behält, um das Beste für sich bestimmen kann? Irgendwie, also, oder verkopfen wir da zu sehr? Oder anders gefragt, haben wir die Antwort vielleicht auch in der Intuition? Also das Wissen bereits im Bauch und wir haben nur verlernt, drauf zu hören?
Also ich glaube, wir schießen da auch oft übers Ziel hinaus. Also was es alles für Ernährungsformen gibt, hängt für meine Begriffe auch durchaus mit einem gewissen ökonomischen Interesse von denen mit denen zusammen, die das herstellen. Ich glaube schon, dass es ein paar grundlegende Prinzipien gibt. Wir sind in unserer Gesellschaft eher immobil geworden. Das heißt, wir wissen auch, dass wir Deutschen in der Querschnittssumme eher zu dick sind. Insofern sollte man seine Ernährung daran natürlich auch orientieren. Also das heißt, wir sollten tierische Fette tendenziell eher meiden, sollten eher auch auf pflanzliche Fette, Thema mediterrane Kost umsteigen. Das ist auch das, was ich selber für mich versuche umzusetzen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es, dass man sich ab und zu auch mal aufrafft und so sagt, jetzt gehe ich mal eine Stunde joggen, eine Stunde schwimmen oder was auch immer. Also und das müssen nicht immer maximale körperliche Belastungen sein, aber dass man, das können die Kleinigkeiten sein, dass man sagt, ich nehme halt nicht den Fahrstuhl, sondern gehe mal die 3 Treppen hoch. Mobilität erhalten hängt ja damit zusammen und damit auch ein etwas gesünderer Lebensstil halte ich für wichtig.
Wie halten Sie es persönlich mit Ihrer Ernährung?
Ausgewogene Kost. Und ich versuche eigentlich das zu vermeiden, dass diese klassischen kleinen Dickmacher nach dem Motto, hier nochmal ein paar Salzstangen und dann noch ein paar Süßigkeiten und hier noch ein Stück Schokolade. Ich glaube, da sollte man sich seinen eigenen Stil angewöhnen. Und für mich, ich brauche nicht regelmäßig Süßigkeiten in meinem Leben.
Was kommt bei Ihnen sonntags oder mittags auf den Tisch?
Das hängt sehr stark davon ab, ob die Kinder zu Hause sind. Dann gibt's auch mal den runden Mittagstisch. Aber das hat eher etwas mit Kommunikation zu tun, als mit dem, was auf dem Tisch steht. Und Essen hat natürlich was mit Kommunikation zu tun. Und das halte ich für wiederum sehr wichtig. Und da braucht man aber, wie gesagt, nicht ein 3-Gänge-Menü. Da tut's auch eine kleine Pizza oder ein paar Nudeln auf dem Tisch. Das ist dann auch ausreichend.
Okay. Sind Sie auch mal schwach und gehen ins Fastfood-Restaurant?
Na klar, ich esse auch mal eine gute Currywurst, klar.
Wenn wir gerade beim Sonntag sind, Sie haben vom Lesen erzählt, Sie lesen ganz gern. Wo sind Sie gerade, in welchem Buch?
Also ich habe von Volker Kutscher gerade gelesen, eines seiner letzten Bücher, Luna Park. Der beschreibt ja diesen Berliner Kommissar in den 30er Jahren hervorragend. Also das ist für mich Milieustudie. Das ist ein Blick zurück in die 30er Jahre. Man versteht, wie die Nazis sich entwickeln konnten und wie der Aufstieg abgelaufen ist. Also ich lese die mit Begeisterung und das lässt sich gut runterlesen. Und man hat, ich sag mal, eine Kriminalhandlung reingestellt in einen historischen Rahmen. Das macht Spaß, das runterzulesen.
Eine letzte Frage noch. Als Sie vor über 20 Jahren nach Potsdam gekommen sind, wie war Ihr erster Eindruck von dieser Stadt?
Also ich kannte natürlich Potsdam. Es war ja für mich nichts Neues. Und als Berliner war man auch in Potsdam. Also insofern sind das ja relativ kurze Wege gewesen. Mich hat Potsdam immer fasziniert. Das viele Grün, dieses tolle historische Ambiente, das viele Wasser drumherum. Und für mich ist Potsdam weiter eine einzigartige Stadt. Eine tolle Stadt, eine fantastische Stadt, die sich natürlich weiterentwickelt. Aber wie das ganze Leben. Die Stadt entwickelt sich weiter. Wir haben uns als Klinik hervorragend weiterentwickelt. Und das weiter zu sehen und zu begleiten, ist eine tolle Sache. Macht Spaß.
Ich danke Ihnen recht herzlich. Diese Stunde hat auch eine Menge Spaß gemacht. Herr Professor Weinke, danke für die Sendung. Das war Sendungsmürek trifft aus der Villa Ernst von Bergmann, aus der Villa von Bergmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und vor allem auch Ihnen, liebe Hörer, eine gesunde Zeit, gerade vor dem Hintergrund dieser Sendung. Nicht nur, bis wir uns wieder hören, das ist am 28. Oktober um 14 Uhr. Und wir hören jetzt noch Musik von Professor Weinke ausgesucht.
Amy McDonald, This is the Life.
Tschüss, vielen Dank.
Ja, Wiedersehen. Tschüss. Talking about Robert Iger and his Motley Crue. And where you gonna go? And where you gonna stay?
life and you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life, and